Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Heute geht's in dem Sinn um uns. Es geht um die christliche Gemeinde. Es geht um unsere Beziehung zur Gemeinde. Und ich habe festgestellt so in meinem Christenleben, es gibt 5 Gemeindetypen. Es gibt 5 Gemeindetypen und die möchte ich Ihnen jetzt mal vorstellen. Und die Frage ist natürlich, welcher Gemeindetyp sind Sie? Welcher Gemeindetyp sind Sie? Der erste Gemeindetyp ist der Einzelchrist. Der Einzelchrist. Der Einzeltyp hat, Christ hat überhaupt keinen Kontakt zur Gemeinde. Könnte ich mir eigentlich auch sparen, aber der Vollständigkeit halber. Genau, vielleicht war er schon mal in der Gemeinde, da lief irgendwas schief oder die Gemeinde ist ihm einfach zu anstrengend. Ja, man soll ja immer mitarbeiten, man soll spenden. Unser Gemeindetyp, habe ich ja auch schon mal gehört, ist ja auch sehr persönlich. Du wirst gefragt, wie es dir geht, ja, und so. Oder es gibt einfach keine Gemeinde, die genauso tickt wie dieser Einzelchrist. Der Einzelchrist liest selbst in der Bibel, macht sich seine eigenen Gedanken oder schaut halt den Gottesdienst online an. Gibt's ja viele Möglichkeiten. Der Gemeindetyp 2, der distanzierte Christ. Der distanzierte Christ hat eine Gemeinde, in die er geht. Ja, vielleicht ist er sogar noch Mitglied, aber innerlich ist er irgendwie distanziert. Zur Mitarbeit lässt er sich eigentlich nur ungern bewegen. Vielleicht war es mal anders, aber jetzt ist der distanzierte Christ eher so am Rand der Gemeinde und die Gemeinde ist auch in seinem Leben eher so am Rand. Der dritte Typ, der Multigemeindechrist. Der Multigemeindechrist besucht viele Gemeinden, aber keine richtig. Ja, er gehört überall so ein bisschen dazu, aber nirgends richtig. Und wenn es wo gut läuft, wenn es tolle Events gibt, dann ist er da gern gesehen. Und wenn es mal vielleicht nicht so gut läuft, dann sieht man ihn eher selten. Der vierte, der Gemeindehopper. Der Gemeindehopper ist in der Gemeinde immer begeistert dabei. Er gibt 150%, ja, aber dann vielleicht immer wieder so nach 2, 3 Jahren, je nach Typ, passiert irgendwas. Ja, die erste Begeisterung ist vorbei. Ja, vielleicht gab's Streit. Vielleicht lief irgendwie so, was ihm nicht gepasst hat. Ja, und dann geht er weiter. Und in München gibt's ja genug Gemeinden. Das ist auf jeden Fall eine Gemeindeform, die man hier gut leben kann. Und der fünfte, ich habe mal wo gewohnt, da war das nicht so einfach, weil es da nur 3 Gemeinden gab im größeren Umkreis, dann wird es schwerer, aber bei uns ist das einfach. Der treue Christ. Der treue Christ geht schon lange in die Gemeinde, er arbeitet mit, angemessen zu seinen Gaben und seiner Kraft und seiner persönlichen Lebenssituation. Er hat auch schon mal Konflikte überlebt und idealerweise spielen die heute aufgrund von Vergebung und Neuanfang auch keine Rolle mehr. Und er hat erlebt, sagen wir mal, wie er in schweren Zeiten von der Gemeinde durchgetragen worden ist, durch Gebet und Seelsorge, durch geschwisterliches Miteinander. Und er hat aber auch selber sich schon eingebracht und den Fehlern, und das ist vielleicht ein Knackpunkt an der Stelle, den Fehlern seiner Gemeinde und seiner Mitchristen begegnet der treue Christ mit Gnade und mit Vergebungsbereitschaft, weil er natürlich weiß, dass er auch aus der Gnade Gottes und aus der Vergebung lebt. Das war jetzt natürlich ein bisschen lustig, aber doch auch mit einem ernsten Hintergrund. Welcher Gemeindetyp bist du? Welcher Gemeindetyp bist du? Ich, das muss ich keiner outen, nur für sich überlegen. Ich lese mal den Bibeltext von heute vor. Der heutige Bibeltext steht in 2. Petrus 2, Abvers 2. Sorry. Genau. Wie neugeborene Kinder nach Milch schreien, sollt ihr nach dem echten Wort Gottes verlangen. Dadurch wachst ihr im Glauben heran, sodass ihr gerettet werdet. Denn ihr habt ja bereits schmecken dürfen, wie gut der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde. Aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Deshalb heißt es in der Heiligen Schrift: Seht, ich lege auf dem Berg Zion einen ausgewählten, kostbaren Grundstein. Wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen. Für euch ist er kostbar, weil ihr an ihn glaubt, aber für diejenigen, die nicht an ihn glauben, gilt: Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Grundstein geworden. Er ist ein Stein, an dem man Anstoß nimmt, und ein Fels, über den man stolpert. Sie stoßen sich an ihm, weil sie dem Wort Gottes keinen Glauben schenken. Doch genau dazu sind sie bestimmt. Aber ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Denn ihr sollt die großen Taten Gottes verkündigen. Er hat euch nämlich aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Ihr, die ihr früher nicht sein Volk wart, seid jetzt Gottes eigenes Volk. Ihr, die ihr früher kein Erbarmen fandet, erfahrt jetzt seine Barmherzigkeit. Wir beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Und ich bitte dich, dass du uns ansprichst durch dein Wort, dass ich das sage, was du möchtest, und dass du für jeden von uns durch deinen Heiligen Geist was hast heute, was er, ja, was für ihn bestimmt ist. Amen. Ja, also als ich diesen Bibeltext gelesen habe, da habe ich mir gedacht: Ein heiliges Volk, wir, oh weh, oh weh. Und da ist mir spontan viel eingefallen, warum die christliche Gemeinde kein heiliges Volk ist. Ja, was in Gemeinden schon schiefgelaufen ist und läuft. Ja, was andere Christen falsch gemacht haben, was sie vielleicht auch an mir falsch gemacht haben. Und wenn ich ehrlich bin, auch was ich schon falsch gemacht habe, wo ich gesündigt habe, wo ich Menschen verletzt habe. Ein heiliges Volk, das sind wir sicher nicht. Und doch steht hier in dem Text: Ihr seid ein heiliges Volk. Und da habe ich gedacht, vielleicht ist gemeint, ihr müsstet, solltet eigentlich, ja, und eigentlich ist ein gefährliches Wort, ihr solltet eigentlich ein heiliges Volk sein. Ja, vielleicht ist es so gemeint, der Anspruch ist eigentlich, dass wir eigentlich ein heiliges, moralisch hochstehendes, am besten sündloses Gottesvolk sind. Und das ist ein sehr verbreitetes Missverständnis. Es ist ein menschliches, ein irdisches Verständnis, es ist fleischlich, würde Paulus sagen, denn wir sind es nicht. Wir sind nicht sündlos und wir sind auch von uns aus nicht heilig und wir werden es auch nicht, auch wenn wir uns sehr bemühen, auch wenn wir alles richtig machen, was eh nicht geht. Ja. Und oft ist die Konsequenz aus diesem falschen Verständnis, dass Christen versuchen, zum Schein heilig zu sein. Und das ist dann scheinheilig. Und das ist sehr häufig. Und wenn wir so denken, dann behaupte ich, dann haben wir das Evangelium in dem Moment nicht beachtet. Warum? Was ist das Evangelium, was wir glauben? Wir glauben doch, dass wir Menschen Sünder sind. Und dass wir es eben nicht schaffen, gut zu sein, immer moralisch richtig zu handeln. Ja? Auch wenn wir Christen sind, auch nicht in der Gemeinde. Ja? Und es ist sogar so, dass auch bei Christen manchmal schlimme Sünden vorkommen. Und klar sind wir da auch erstmal geschockt, wenn das passiert, ja, oder ja, und es gibt natürlich auch Konsequenzen, wenn schlimme Sachen vorkommen, aber es dürfte uns eigentlich im Tiefsten nicht wundern. Es dürfte uns eigentlich nicht wundern, weil wir sind Sünder und das wissen wir, jeder von uns, und wir wissen, dass wir als Sünder zur Sünde fähig sind und wir wissen eigentlich, dass jede Sünde, die wir nicht tun, Gottes Gnade ist. Also wenn hart ausgedrückt. Das wissen wir. Aber Jesus Christus ist ja für unsere Sünde gestorben. Er hat sie aufgenommen, auf sich genommen. Er hat für diese Sünde bezahlt. Und es gilt auch nicht nur für die kleinen Lappalien im Alltag. Jesu Vergebung gilt auch für die richtigen, schlimmen Sünden. Ja? Die Konsequenzen sind dann oft anders. Wenn was Schlimmes passiert, sind die Konsequenzen natürlich im Leben oft schlimmer. Aber Jesus vergibt uns auch diese Sünden. Und seine Vergebung gilt auch nicht nur für die Sünden, die vor unserem Christsein waren, ja, sondern auch als Christen. Da werde ich in 3 Wochen nochmal sehr ausführlich drüber reden. Ja, wenn wir uns als Christen leben, dann leben wir unser Leben lang aus dieser Vergebung. Und es wird sich auch nicht ändern. Und es wird auch nicht so sein, dass wir einen Status erreichen hier auf dieser Erde, wo wir diese Vergebung nicht mehr brauchen. Das passiert nicht. Habe ich mal von, muss man leider sagen, von dem Sektierer gehört in der Predigt, das ist falsch. Wir erreichen diesen Status erst im Himmel, wenn wir bei Jesus sind. Solange wir hier sind, werden wir alle samt aus dieser Vergebung leben. Und was heißt das jetzt für die Gemeinde? Es heißt, dass die christliche Gemeinde erstmal ein Haufen von Sündern ist. Wenn wir keine Sünder wären, dann bräuchten wir keine Christen zu sein. Aber wir sind ein Haufen von begnadigten Sündern. Wenn Gott auf uns sieht, dann sieht er nicht unsere Sünde, ja, sondern er sieht den Menschen, der wir in Jesus sind, reingewaschen von der Sünde. Der Mensch, der wir dann in der Ewigkeit sein werden, so sieht uns Gott an. Und genauso müssen wir den heutigen Bibeltext über die Gemeinde verstehen. Wenn da steht, ihr seid ein heiliges Volk, dann heißt es, dass wir ein von Gott geheiligtes Volk sind. Wir sind Menschen, die aufgrund der Vergebung vor Gott rein und makellos dastehen. Ja, und wir sind Gottes heiliges Volk nicht aus irgendeinem eigenen Tun oder Sein, sondern aus reiner Gnade als ein Geschenk, weil Gott das so sagt. Und deswegen ist dieser Vers auch eine Zusage Gottes. Ja, so sieht uns Gott aufgrund der Vergebung in Jesus. Und wenn wir jetzt auf unsere Gemeinde schauen oder auf Gemeinde überhaupt, dann wird das die richtige Sicht, ja, diese Sicht Gottes auf die Gemeinde. Ja, es geht manchmal schief, es geht manchmal auch viel schief. Und das möchte ich gar nicht verharmlosen, wenn sowas passiert. Ja, muss man um Vergebung, muss man Konsequenzen haben auch. Aber die Gemeinde ist von Gott geliebt, von Gott geheiligt. Sie steht unter seiner Vergebung. Und wenn wir mitbekommen, dass andere Christen was falsch machen, und das passiert im Leben, dann lasst uns sie nicht verurteilen. Lasst uns sie nicht verurteilen, sondern demütig Gott bitten, dass er sie wieder zurechtbringt und dass er uns auch selber davor bewahrt. Ja. Dass wir solche Sünden machen. Ja. Und wenn Gott die Gemeinde und die anderen Christen erkennt uns, er erkennt ja noch viel mehr. Ja, wir sehen ja nur die äußeren Sachen, die schieflaufen. Gott sieht ja auch unser Herz. Wenn Gott uns so sieht, als sein heiliges Volk, dann sollten wir das auch genauso sehen. Ja. So viel dazu. Jetzt möchte ich, dass wir uns diese Zusage nochmal genau anschauen hier am Ende. Dann möchte ich nämlich noch eine Sache hervorheben. Da steht nämlich, ihr seid das erwählte Volk, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, eine Gemeinschaft, die in besonderer Weise zu Gott gehört. Und dieser Text bezieht sich direkt auch hier auf eine Stelle aus 2. Mose 19, Vers 4 bis 5. Da sagt Gott zu Israel was ganz Ähnliches. Hört jetzt auf meine Stimme und haltet meinen Bund, dann sollt ihr mein Eigentum sein unter allen Völkern, denn mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt für mich ein Volk von Priestern sein, ein heiliges Volk. Diese Worte sollst du den Israeliten sagen. Also diese Zusage, Gottes Volk sein, ein Volk von Priestern sein, die galt ursprünglich ausschließlich dem Volk Israel. Und das völlig Neue ist jetzt im Neuen Testament, dass diese Verheißung, alle Menschen hineingenommen werden in diese Verheißung, die an Jesus Christus glauben. Das heißt, wir Christen dürfen jetzt auch zum Volk Gottes gehören. Und das ist eine ganz gewaltige Zusage, ein großes Geschenk. Und es hat unter anderem eine Auswirkung, die möchte ich mal ausführen. Wir lesen ja das Alte Testament und wir nehmen die Verheißungen daraus ja in Anspruch. Zum Beispiel diese wunderschöne Verheißung kennen viele. Da heißt, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, aus Jesaja 43. Ein wunderbarer Bibelvers, der viele von uns schon getröstet hat, den viele auch als Konfirmationsspruch haben. Aber diese Verheißung richtet sich natürlich ursprünglich an Israel. Es steht sogar jetzt in diesem Vers da, deswegen habe ich den ausgesucht. Da steht, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Und die Frage ist, mit welchem Recht nehmen wir diese Verheißung ja, für uns in Anspruch? Und wir nehmen diese Verheißung für uns in Anspruch, weil wir als Christen mit hineingenommen sind in dieses Gottesvolk und in seine Verheißungen in Jesus. Und es wird besonders deutlich im heutigen Bibeltext. Ist deswegen eigentlich ein Schlüsselbibeltext für diese Sache. Wir machen weiter. Zweitens, lebendige Steine. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, aus Gottes Sicht sind wir ein erlöstes Volk. In Ewigkeit bei ihm sind wir das dann auch, geheiligt und alles gut. Und in der kurzen Zeit auf der Erde hier, mei, da ist es halt so, wie es ist. Wir sündigen und gut ist, könnte man sagen. Aber so ist es gerade nicht. Paulus vergleicht die Gemeinde mit einem Bauwerk. Petrus ist es dieses Mal. Petrus sagt, kommt her zu ihm. Er ist der lebendige Stein, der von den Menschen verworfen wurde, aber bei Gott ist er erwählt und kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine zur Gemeinde aufbauen. Sie ist das Haus, in dem Gottes Geist gegenwärtig ist. So werdet ihr zu einer heiligen Priesterschaft und bringt Opfer dar, in denen sein Geist wirkt. Das sind Opfer, die Gott gefallen, denn sie sind durch Jesus Christus vermittelt. Also Jesus hat uns zur Gemeinschaft mit anderen Christen berufen. Und wir sollen uns in diese Gemeinschaft, in seine Gemeinde einbauen lassen als lebendige Steine. Und diese Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu, also dass wir jetzt in einer Kirche sind, in der Gemeinde, in einem Hauskreis oder irgendwie in einer Gemeinschaft mit anderen Christen, das ist im Neuen Testament keine Option. Ja, das ist da eigentlich Standard, da ist es eigentlich gesetzt, dass Christen mit anderen Christen in der Gemeinschaft sind. Und darum ist es unsere Aufgabe als Christen, diese Gemeinschaft zu suchen und aktiv als lebendige Steine zu leben. Und ich persönlich bin auch überzeugt, dass Christsein ohne Gemeinde mit anderen Christen echt schwer ist. Ja, ohne dass ich jeden Sonntag an Jesus erinnert werde. Ja, ohne die gemeinsamen Lieder, ohne die Predigt, ohne den Segen, das gemeinsame Gebet. Ohne dass wir auch mal in schwierigen Zeiten durchgetragen werden, ja. Und umgekehrt, ohne dass wir auch was einbringen. Ich bin überzeugt, zumindest für mich, bei mir würde der Glaube ohne Gemeinde, ohne Gemeinschaft mit anderen Christen weniger werden. Und es ist auch meine Erfahrung bei vielen, wo wir jetzt, die den Glauben verloren haben oder zumindest nach außen hin so wirken, dass der erste Schritt war, dass sie den Kontakt mit der Gemeinde aufgegeben haben. Das ist meine persönliche Erfahrung. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, als lebendige Steine in der Gemeinschaft von Christen zu sein. Und in diesem Bauwerk, also Petrus vergleicht jetzt das mit einem Bau, mit einem Hausbau, da ist Jesus der Grundstein, der alles zusammenhält, auf den alles ausgerichtet ist. Uns alle hier verbindet nämlich nicht ein gemeinsames Hobby, auch keine Weltanschauung oder so, uns verbindet, dass wir an Jesus Christus glauben, dass er unser Herr und Heiland ist, dass er uns zum Glauben berufen, uns erlöst hat und dass wir zu ihm gehören, ja. Und von ihm und von seinem Heiligen Geist kommt dann die Kraft, kommen die Gaben, die wir brauchen, um die Gemeinde aufzubauen. Es kommt alles von ihm. Es geht los bei der Vergebung, die wir von Jesus haben und uns untereinander gewähren sollen, ja. Es geht weiter bei den Früchten des Geistes, die jedem Christen verheißen sind, ja, die unsere Gemeinde prägen sollen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Und von ihm kommen auch die anderen Gaben, die wir brauchen. Gibt ja auch spezielle, wo jeder ein bisschen anders begabt ist. Die Gemeinde ist der Ort, an dem wir die Dinge, die Gott wirkt, zuallererst leben und tun sollen. Und der erste Satz hier in diesem Text macht deutlich, was unsere Aufgabe ist. Unsere Aufgabe ist, kommt her zu ihm. Da heißt es, kommt her zu ihm. Wir sollen immer wieder zu Jesus kommen, an ihn denken, in der Bibel lesen, im Gebet zu ihm kommen. Ja, auch in den Gottesdienst kommen. Ich denke, in den Gottesdienst kommen ist ja auch zu Jesus kommen, der hier verkündet wird, wo er angebetet wird, wo sein Wort gesagt wird. Ja, ihn immer wieder um die Früchte, um seine Gaben bitten, gibt's ja auch immer wieder viel Raum, dass wir ihn darum bitten. Und wir sollen natürlich auch, wenn was schief läuft, zu ihm kommen, ja, von ihm Hilfe, Vergebung, Neuanfang in Jesus erbitten. Ich bin überzeugt, dieses zu Jesus kommen, das ist für uns Christen und für uns auch als Gemeinde eine lebenslange Aufgabe. Eine lebenslange tägliche Aufgabe. Und völlig fertig, geheiligt, sage ich mal, so ohne Fehler, ohne Sünde, werden wir erst im Himmel sein. Und bis dahin sind wir eine Baustelle, persönlich und als Gemeinde. Bis dahin sind wir eine Baustelle. Und dieses Bild verdeutlicht für mich zwei Sachen. Nämlich, wenn wir mal so eine Baustelle uns vorstellen. Ich weiß nicht, was ihr seht. Ich sehe so ein rotes Haus mit bisschen was. Fenster sind vielleicht schon drin. Und vieles, ich würde sagen, vieles ist schon fertig und vieles gelingt gut. Und da bin ich auch überzeugt, dass Kirche und Gemeinde schlechter gemacht wird oft, als sie ist. Ich erlebe in Gemeinden viele liebevolle, demütige Geschwister, die freundlich, hilfsbereit und mitfühlend sind. Ich erlebe, dass in der christlichen Gemeinde oft Schwache durchgetragen werden, die woanders keine Chance hätten, was unsere Aufgabe ist. Ich erlebe viel ehrenamtliche Mitarbeit ohne eine Erwartung von einer Gegenleistung. Ich habe auch erlebt, wie mich Gemeinde in schwierigen Zeiten durchgetragen hat, ja, und mich ermutigt hat. Besonders gesegnet empfinde ich auch Freizeiten, christliche Freizeiten, unsere Gemeindefreizeit, die Männerfreizeit oder auch Freizeiten, auf denen ich war, wo ich keinen Menschen gekannt habe und du merkst plötzlich, da ist Jesus unsere Mitte und du erlebst eine echt gute Zeit. Also vieles von dem, was Gott versprochen hat, passiert schon, lässt er uns heute schon genießen. Und trotzdem bleibt es eine Baustelle, in der noch viel zu tun ist, in der noch manches schief geht. Das verschweigt die Bibel nicht, das verschweigen wir auch nicht. Und trotzdem möchte ich diese Einladung, diese Aufforderung nochmal betonen. Komm zu Jesus, komm in den Gottesdienst, komm ins Gebet, komm zum Bibellesen. Ja? Lass dich als lebendigen Stein in sein Haus einbauen. Und es geht damit los, dass du innerlich sagst, ja, Jesus, bau mich ein. Und es ist hier ja auch ein Passiv. Jesus baut uns dann ein, wenn wir sagen, ja, Jesus, bau mich ein. Such dir eine Gemeinde, such dir eine Gemeinschaft von Christen, die zu dir passt, wenn du noch keine hast. Wenn du umziehst, wie jetzt Markus zum Beispiel, finde ich ganz wichtig, such dir eine neue Gemeinde. Das finde ich vor allem spannend für Kinder, sagen wir die junge Erwachsene, die aus dem Elternhaus ausziehen, in eine andere Stadt vielleicht kommen für die Ausbildung. Such dir eine Gemeinde, da ist manches anders als in der Heimatgemeinde, natürlich vieles schlechter als bei uns, aber vielleicht auch manches besser. Ja, also lass dich darauf ein, auch wenn es anders ist. Und such dir eine Gemeinde und warte nicht 5 Jahre, weil das ist lang. Dann wieder für uns alle. Bring dich mit deinen Gaben und Fähigkeiten ein. Ja, frag Gott, an welchem Platz, in welcher Aufgabe er dich haben möchte. Wo ist dein Platz als lebendiger Stein? Sei ein lebendiger, aktiver Stein im Haus Gottes. Und damit komme ich jetzt zu den Schlussworten für die einzelnen Gemeindetypen. Lieber Einzelchrist, wenn du hier zufällig zuschaust, du bist als Christ in die Gemeinschaft mit anderen Christen berufen. Viele Verheißungen und Zusagen aus der Bibel richten sich an die Gemeinde. Und wenn du als Einzelchrist lebst, dann erlebst du viele Verheißungen, vieles Gute nicht, was Jesus für dich bereit hat. Du musst Gemeinde nicht so leben wie wir, ja, und auch nicht unbedingt bei uns, aber irgendwie schon. Ja, lass dich doch heute von Jesus in die Gemeinschaft mit anderen Christen einladen. Such dir eine Gemeinde, eine Kirche, einen Hauskreis, eine SMD, irgendwas, was am ehesten zu dir passt. Und wenn du vielleicht alt bist oder nicht mehr mobil oder du lebst irgendwo, wo auch keine anderen Christen sind, das Internet bietet heute sehr viele Möglichkeiten, mit anderen Christen in Kontakt zu sein, auch in einem Hauskreis zu sein, zum Beispiel unsere Online-Gruppen in unserer Gemeinde. Lieber distanzierter Christ, warum bist du distanziert? Bist du vielleicht verletzt? Dann bitte Jesus um Heilung oder versuch, die Dinge in der Seelsorge zu klären. Bist du vielleicht bequem? Dann bitte Jesus um Kraft und Motivation, um ein lebendiger Stein zu werden. Hast du vielleicht Angst? Dann vertrau doch auf Jesus, dass die Gemeinde am Ende eine gute Idee von ihm ist. Dass es eine gute Idee ist und dass er es gut mit dir meint. Versuch auf alle Fälle, den nächsten Schritt zu gehen. Ja, hin zur Heilung, hin zur Vergebung, hin zur Gemeinschaft mit den anderen Christen, hin zu Jesus. Lieber Multigemeinde-Christ, es gibt heute gute Gründe, die Angebote von verschiedenen Gemeinden anzunehmen. Ja, gibt es ja verschiedene Sachen, die Familie passt dahin, ich selber. Also es gibt verschiedene Gründe. Aber wichtig ist, dass du zumindest an einer Stelle irgendwo verbindlich dabei bist. Dass du irgendwo die Möglichkeit hast zum gemeinsamen Gebet, zum Austausch, auch zur Korrektur, ja, zum geistlichen Miteinander. Ja, und wenn du nirgends richtig dazu gehörst und das alles nicht hast, dann musst du was ändern. Lieber Gemeinde Hopper, auch hier, es gibt auch mal gute Gründe, die Gemeinde zu wechseln. Ja, würde ich sagen auch. Aber ich würde sagen, wenn das bei dir regelmäßig der Fall ist, dass du, sagen wir mal, ohne Umzug, es gibt natürlich Menschen, die ziehen beruflich alle 2 Jahre um, die werden dann auch eine neue Gemeinde brauchen, aber wenn du alle 3 Jahre in eine neue Gemeinde gehst, seit 30 Jahren ohne Umzug, dann musst du dir die Frage stellen, ob es nicht auch an dir liegen könnte. Ob diese ganzen 10 Gemeinden schuld waren oder du. Ja. Und vielleicht hast du überzogene Erwartungen an die Gemeinde, vielleicht eben, wie ich am Anfang ausgeführt habe, dass sie heiliger sein sollte, als du sie erlebst. Ja, oder du tust dir vielleicht schwer mit Selbstkorrektur oder du hast irgendein anderes ungutes Verhaltensmuster. Geh in die Seelsorge, ja, mit dem Ziel, dass du es mal länger als 3 Jahre wo aushältst. Lieber treuer Christ, Treue ist eine wichtige und eine gute Eigenschaft, ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Sei dankbar dafür. Sei dankbar, aber werd nicht stolz und selbstzufrieden. Ja? Und wenn die Dinge gut laufen in deinem Glauben, dann rechne es dir nicht selber an, sondern sei Jesus dankbar, dass er dir das schenkt. Ja? Und es kann auch sein, dass es irgendwann mal nimmer so gut läuft und dann sei nicht schockiert, sondern bleib auch dann dran an Jesus. Er ist auch dann dein Herr und Heiland und auch dann stehst du unter seiner Vergebung. Bleib dran an Jesus, komm immer wieder hin zu ihm. Amen.